Hey, guten Morgen. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier zu sein und ich freue mich darauf, zu schauen und zu hören, was Gott heute Morgen für uns bereithält. Wir haben jetzt Ende Februar. Ich hoffe, ihr habt das Weihnachtsfest jetzt vollends verdaut. Das dauert ja immer so ein bisschen, bis man so nach Weihnachten wieder im Täglichen drin ist. Und ich möchte euch ein bisschen reinnehmen ins Weihnachtsfest der Familie Haas. Bei uns die Weihnachtsplanung, jeder, der verheiratet ist, weiß das ungefähr. Man muss immer schauen, in welcher Familie nehme ich welche Tradition mit. Also es gibt die Familien, die feiern am 24. sehr, sehr bescheiden. Da gibt es dann Kartoffelsalat und ein Würstel, ganz kurz. Und dafür wird am 25. so jeder eingeladen und alle kommen und es sind 1000 Leute da, die man so findet. Und dann gibt es die Familien, die das gerade andersrum machen. So. Und das führt bei uns in der Familie dann immer zu der Frage, wer nimmt was mit? Also wo sind wir wo? Und bei meiner Familie gibt es eine sehr wichtige, aber auch sehr umstrittene Weihnachtstradition, die heißt der Graf von Monte Cristo. Falls ihr es nicht wusstet, es gibt eine 29er, 34er, 54er, 61er, 68er, 75er, 79er, 98er und 2002er Version dieses Films. Und die 1998er Version mit Gérard Depardieu dauert 388 Minuten. Das sind 6 Stunden. Wir haben es probiert. Nicht empfehlenswert. Jedes Jahr, seit ungefähr so 10 Jahren, schauen wir am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag eine dieser 5 Versionen, die wir haben. Und kurz für euch, die es nicht wissen, da geht es um diesen Offizier, der wird von seinem besten Freund betrogen, kommt in ein Hochsicherheitsgefängnis, lernt da jemand anders kennen, der hinterlässt ihm eine Schatzkarte, dann gelingt es diesem Offizier zu fliehen, findet den Schatz und dann begibt er sich auf Rachetour. So. Zu diesem Zeitpunkt, wenn er sich auf Rachetour begibt, haben uns 3 Familienmitglieder normalerweise verlassen und machen sinnvollere Dinge. Zurück bleiben mein Vater und ich. Und das Spannende an so Weihnachtstraditionen ist auch immer, über was man sich unterhält. Und wir unterhalten uns irgendwie standardmäßig immer von diesen Duellen. In diesen Filmen, da kommt dann dieser klassische Handschuh und man wirft den und dann fangen sie an zu fechten, weil man so in seiner Ehre verletzt ist, dass man sagt, das können wir nur noch mit dem Tod regeln. So, dann wird mit Pistole duelliert oder mit Degen, klassisch. Und wir fragen uns dann immer, wie wichtig war es den Menschen damals, ihre Ehre, dass sie bis auf den Tod um ihre Ehre kämpfen. Wir kommen später auf das Thema zurück. Für alle, die gern mitschreiben, meine Predigt heute heißt Ehre, Gnade und der gute Kampf. Ihr dürft, falls ihr sie dabei habt, eure Bibeln rausholen. Falls nicht, gar kein Problem. Den Text gibt's auch hier vorne. Und der heutige Predigttext steht in Lukas 7, die Verse 36 bis 50. Und ich lese jetzt einfach mal vor. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm und sagte, Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. 2 Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen, da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Öl, Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Das ist eine sehr spannende Begebenheit, von der Lukas hier berichtet. Und ich will noch ganz kurz beten, dass Gott zu uns spricht heute. Und Herr, ich danke dir für diese Begebenheit. Ich danke dir für diese Geschichte von der Sünderin und von dem Pharisäer. Und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist und dass du präsent bist. Und bitte schlüssle dieses Wort auf für uns und zeig uns, ja, was das mit unserem Leben heute Morgen zu tun hat. Herr, du bist allmächtig und du bist groß und du kannst es, Herr. Amen. Was begegnet uns in dieser Geschichte? Es gibt drei Hauptpersonen. Es gibt einmal Jesus, es gibt den Pharisäer Simon und die Sünderin. Und daraus ergeben sich drei Perspektiven auf diese Begebenheit. Und diese drei Perspektiven ergeben drei Themen. Und das erste Perspektive ist so dieses Thema Ehre und Tradition. Die zweite Perspektive ist die Gnade. Und als dritten Themenbereich für heute, das ist das Ergebnis dieser beiden Perspektiven, also das Ergebnis, der Blick aus den beiden. Und ich möchte auf diese drei Punkte jetzt einfach eingehen. Der erste Punkt, Ehre, wem Ehre gebührt. Welche Fragen oder welche Konflikte stehen hier eigentlich im Raum? Wir haben einmal die Problematik, es entspricht nicht der guten Sitte, dass eine Sünderin, nettes Wort, andere Übersetzungen sind dann nicht so nett, die sagen dann eine Prostituierte, einen angesehenen Menschen berührt, in der Öffentlichkeit ihn salbt, weint, da dabei ist und schon gar nicht in diesem Rahmen, in dieser Form, in diesem Öffentlichen oder in diesem Mahl. Wie reagiert man da eigentlich angemessen drauf? Erste Frage. Die zweite Frage ist, was hat eigentlich Simon jetzt falsch gemacht? Also was ist eigentlich er als Gastgeber, was hat er denn jetzt eigentlich falsch gemacht? Die Sünderin macht doch eigentlich diese ungehörige Sache. Und vielleicht hilft es, wenn wir kurz über den Themenkomplex Sitten, Traditionen, Esskultur reden. Damals und heute. Wir müssen uns bewusst machen, Traditionen sind allgegenwärtig. Nicht nur an Weihnachten im Hause Haas gibt es Traditionen, sondern sie sind ganz alltäglich. Es gibt heute Morgen wahrscheinlich eine klassische Frühstückstradition für den Sonntagmorgen. Es gibt den Sonntagsbraten manchmal, es gibt Freitags ist Fischtag, es gibt verschiedenste Traditionen und Sitten und Gepflogenheiten. Also Traditionen sind Gepflogenheiten oder Sitten oder Verhaltensweisen, die sich von Generation zu Generation übertragen. Ihr wisst, wovon ich grob spreche. Auch wir als Gemeinde haben solche Traditionen. Unser gemeinsames Mittagessen als Gemeinde ist eine Tradition unserer Gemeinde. Und sehr schnell beeinflussen diese Traditionen unser Denken und Handeln. Weil das, was ich als Tradition empfinde, unser Weihnachtsfest hat das, ist eigentlich normal. Normal schauen wir Weihnachten am ersten Weihnachtsfeiertag Graf von Monte Cristo. Normal essen wir in der Gemeinde alle zwei Sonntage oder fünf oder wie auch immer. Ich zum Beispiel habe es zu meiner persönlichen Tradition gemacht, 2 Jahre lang in der alten Gemeinde, dass ich immer einen Anzug trage, wenn ich moderiere oder predige. Ich habe mir das mal überlegt, es war mir wichtig, dass ich mich ordentlich anziehe. So, das habe ich 2 Jahre lang gemacht und irgendwann setzt es einen unter Zugzwang. Da wird nachts Hemden gebügelt, weil man kein Hemd mehr hatte. So, warum ich das irgendwann mal angefangen habe, wurde in dem Moment zweitrangig. Es war einfach meine Tradition, war meine Pflicht, ich muss das tun. Schwierig wird das Ganze, wenn Traditionen und Auffassungen aufeinandertreffen. Wenn ich sage, Person XY, zieh dir auch einen Anzug an, mir ist das wichtig. Oder wenn jemand sagt, ey Niklas, warum ziehst du eigentlich einen Anzug an? Oder muss das so sein? Und gerade bei älteren Sitten, älteren Traditionen, die schon lange in uns drin sind, die wir mitbekommen haben, die macht man halt so, weil es so ist. Das führt ganz oft mal so zu einem Herausfordern. Bin ich gleich in der Defensive? Und bei uns, wir diskutieren genauso lang über den Film Graf von Monte Cristo, sollen wir den schauen oder nicht, wie der Film dauert, als Familie. Das ist verrückt. Und jedes Mal überlegen wir uns das. Und in diesem Dilemma steckt auch der Pharisäer Simon. Seine Lage ist vielleicht noch verzwickter, denn er hat prominenten Besuch. Der berühmte Jesus, der in aller Munde ist, der kurz zuvor den Jüngling von Nain auferweckt hat. Ja, dieser Jesus, der hat seine Einladung zum Essen angenommen. Und jetzt wissen wir nicht, warum Simon ihn eingeladen hat. Vielleicht wollte er abklären, ob er ein Prophet ist, ob er vielleicht sogar der Messias ist. Weil die Pharisäer glaubten eigentlich, es gibt so lange keine Propheten mehr, bis der Messias wiederkommt. Also hat man die Augen aufgehalten nach Leuten, die aussahen wie Propheten, die besonders waren. Jetzt hat das damalige Mahl und die damit verbundene Gastfreundschaft so einiges an Regeln beinhaltet. Und der Pharisäer, der war ein Mann der Regeln. Aber er hatte auch Respekt vor Jesus. Er nennt ihn Rabbi, Meister. Das ist eine respektvolle Anrede. Er war vielleicht nicht genau der Pharisäer, den wir so im Blick haben, wenn wir an Pharisäer denken. Aber seine Rolle war schon klar. Seine Rolle war die des ehrenhaften Vorbilds. Er wusste, wie man sich verhalten muss. Und auf einmal kommt diese Frau rein, eine Sünderin. Andere Übersetzungen sagen Prostituierte. In sein Haus kommt sie und fing an zu weinen und berührt ihn. Und sein Gast, von dem man sagt, oh, das ist vielleicht ein Prophet, vielleicht der Messias, der lässt das alles geschehen. Der erkennt das gar nicht. Und da sind wir bei Erwartungen, die wir Menschen an Jesus haben. Diese Frau, diese Sünderin, sie weint, sie trocknet seine Füße mit ihrem Haar und sie salbt die Füße von Jesus mit kostbarstem Öl. Und der Pharisäer denkt sich seinen Teil, vielleicht zu höflich, um dazwischen zu gehen und sagen, stopp, was macht ihr da? Das ist zu viel? Vielleicht hat er das Bedürfnis gehabt, wir wissen es nicht. Aber seine Meinung steht fest, dieser Mann kann nicht ein Prophet sein. Wenn er wüsste doch, was das für eine Frau ist. Und da sind wir mittendrin in Ehre, Tradition und Gnade. Habt ihr euch schon mal gefragt, woher diese Sünderin kam? Stellt euch vor, ihr ladet jemand zum Essen ein, auf einmal kommt jemand im Wohnzimmer oder Esszimmer rein und fängt an, euren Gast da so zu berühren. Mega komisch, oder? Zu der damaligen Zeit gab es die Variante des öffentlichen Mahls. Bei besonders prominenten oder wichtigen Gästen hatte man so Art Open House. Man isst im Innenhof, aber man lässt die Tür auf, damit alle sehen können, wer da drin sitzt. So auch dort. Man legte sich an die Tafel, die Füße nach hinten weg, stützt sich auf den linken Arm, isst mit der rechten Hand. Und dann kommt diese Frau von hinten an dieses kreisrunde Geschehen oder eckig, wie auch immer, alle zum Essen hin und fängt an, Jesus die Füße, die sie nass geweint hat, mit den Haaren zu trocknen und zu salben. Und wieder einmal greift hier die Tradition. Denn es ist Sitte und Pflogenheit, es ist Anstand, es ist wichtig, dass man sich von Sündern distanziert. Nicht nur verbal, nicht nur sagt, das ist ein Sünder, nein, auch da muss Distanz sein zwischen uns. Und was für ein unvorstellbar intimer Moment ist es, den Jesus hat mit dieser Sünderin. Es gibt Bibelkommentare, die sagen, so wie die Sünderin Jesus Liebe gezeigt hat, so hat sie es eigentlich ihren Freiern gezeigt. Eigentlich hat sie ihren Freiern die Füße geküsst. Das zeigt, mein Leben gehört dir. Man küsst die Füße von seinem Lebensretter, normalerweise. Mega schräg. Und einige Bibelkommentare sagen, allgemein ist gar keine Frau da anwesend. Allein, dass sie Frau war, egal ob Sünderin oder nicht, die war da nicht da. Da waren noch nicht mal weibliche Sklaven, das waren männliche Sklaven, das war ein Männerclub. Draußen, drumherum, gehen die Leute vorbei, aber da war keine Frau. Und das ist auch sofort Simons innerliche Entschuldigung und Vorwurf zugleich. Sowas macht man doch nicht. Weder Jesus noch die Sünderin verhalten sich so, wie sich's gehört. Wenn er der wäre, die Leute sagen, dann würde er das nicht zulassen. Auf keinen Fall. Ein Prophet, der weiß doch, was in der Tora steht. Der kennt sich doch aus im Wort Gottes. Ist es nicht faszinierend, wie Jesus reagiert? Jesus zeigt anhand eines einfachen Beispiels, warum die Frau so reagiert. Er verschafft ihr Verständnis. Er verschafft ihr eine Berechtigung. Er macht sie vom Störfaktor zum Vorbild. Und Jesus zeigt sehr schonungslos auf, wie die Wertschätzung seiner Person hier in diesem Speisesaal aussieht. Sie hört, dass Jesus da ist und geht zu Jesus. Simon lässt Jesus kommen, ganz ohne Wertung. Er hat ihn eingeladen. Sie traut sich in ein Haus, von dem sie weiß, dass es dort wimmelt von Menschen, die nur schlecht über sie denken. Sie hat kein Bedürfnis nach Ehre und sich damit zu brüsten. Simon lädt Jesus zu sich ein. Er veranstaltet ein öffentliches Mahl. Jeder kann kommen und sehen, wer ist bei mir. Schaut, was für einen wichtigen Gast. Ich habe die wichtigste Person, den wichtigsten Promi zu der Zeit bei mir zu Hause. Schaut mal. Und dann zeigt Jesus auch noch auf, dass er es anscheinend nicht für nötig gehalten hat, warum auch immer, eine ähnliche Form der Ehrerbietung entgegenzubringen an Jesus. Wenn, dann war es nämlich die Aufgabe des Gastgebers, dem Gast mit einem Kuss zu begrüßen. Es ist die Aufgabe des Gastgebers oder seiner Sklaven, ihm Wasser zu reichen, damit er seine Füße waschen kann. Es ist die Aufgabe des Gastgebers, wenn dann Öl mit Öl zu salben. Manche sagen, es wäre kulturell angebracht gewesen, dass Simon Jesus salbt und die Füße waschen lässt und ihn küsst. Andere sagen, nee, das wurde eigentlich nicht von Simon verlangt. Das war quasi eine Stufe zu intim. Das mache ich mit meiner Schwiegermutter oder mit jemandem, der richtig weit gereist ist, dass er die Füße gewaschen lässt. Oder mein Vater, den salbe ich. Und die Sünderin, die hat sich überwunden und glaubt mir, das war kein leichter Gang für sie. Aber sie war nur aus einem Grund da, Jesus zu ehren. Mit allem, was sie hatte, mit dem Kostbarsten, was sie vermutlich besaß. Denn dieses Alabasterfläschchen mit Salböl war unvorstellbar teuer. Keine einfache Frau konnte sich das leisten. Und sie hört, dass er da ist, und sie geht hin. Und wie selbstverständlich erscheint es ihr. Sie hat erkannt, wem die Ehre gebührt in diesem Mahl. Selbst das Niedrigste, was es gibt an Jesus, seine Füße, da gibt sie ihr Kostbarstes. Nichts, sie traut sich noch nicht mal das Haupt, nur die Füße, das Niedrigste zu der Zeit. Maßlose Verschwendung, wenn man es rein rational betrachtet. So teures Öl für die Füße, niemals hätte man das gemacht. Und jetzt kommt die Frage, vor der wir uns alle fürchten. Immer wenn wir eine Begebenheit mit einem Pharisäer hören, wie viel Pharisäer steckt in mir? Immer. Wie oft ist dieser Jesus für mich ein angenehmer Gast, der mir positive Aspekte verschafft? Wie oft ist dieser Jesus derjenige, zu dem du möglichst schnell hin musst, damit du ihm das Wertvollste geben kannst? Was bringst du diesem Jesus mit? Ist es das Teuerste in deinem Besitz oder das, das du gerade entbehren kannst? Das ist ein heißes Thema, ganz tief drin. Wie sieht es in uns aus? Welche Rolle hat Jesus? Welche Rolle hast du? Wer ist wem verpflichtet? Bist du es, der Gott mit Ehrfurcht begegnet? Der ihn mit Lob und Preis entgegennimmt? Der dankbar vor ihn kommt? Wie oft komme ich zu Jesus, weil ich was brauche? Weil ich ein Anliegen habe? Weil er mir Recht verschaffen soll? Weil er mir Ehre verschaffen soll? Weil ich mich schlecht fühle? Wie oft sollte er eigentlich meine Wünsche jetzt langsam mal erfüllen? Jetzt wird es aber Zeit. Gott sagt eins: Lass dir an meiner Gnade genügen. Er hat dir nicht versprochen und mir auch nicht, dass er dich auf dieser Welt glücklich macht. Dass du beliebt sein willst, auch nicht. Dass alle dir zujubeln und dir alles in den Schoß fällt, auch das hat er uns nicht versprochen. Das Einzige, was Gott uns verspricht, ist, dass er Gnade für uns hat. Jesus hat diesen Blick der Gnade. Und das führt mich zum zweiten Punkt: Allein seine Gnade genügt. Ich habe eine wahnsinnig gute Predigt gehört über fast nur diesen Aspekt der Geschichte. Mit was kommen wir zu Jesus? Und in der Einleitung heißt es da, wir verstehen diese Geschichte erst gesamt, wenn wir selbst Vergebung und Gnade erfahren haben. Warum erzählt Jesus Simon dieses Gleichnis von den Gläubigern? Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Dinare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnte, schenkte er es beiden. Er erließ es nicht, er schenkte es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Das ist eine andere Übersetzung wie vorhin. Nur mal weiterklicken kannst, Benny. Wer wird ihn am meisten lieben? Und ich glaube, dass Jesus ihm dadurch begreifbar machen wollte, was hier passiert. Diese Frau hatte wahrscheinlich schon eine Art Begegnung, irgendeine Art Kontakt mit Jesus gehabt. Das ist ein wahnsinnig spannender Aspekt, den ich auch in dieser Predigt gehört habe. Wahrscheinlich ist dieses Begebnis, dieses Ereignis, das einzige im Neuen Testament, wo jemand nichts von Jesus wollte, sondern ihm nur was Gutes tun wollte. Ich habe lange überlegt, ob es wirklich das Einzige ist. Mir ist keins eingefallen. Wenn ihr eins wisst, gerne her damit. Und Jesus erklärt es ihm, natürlich muss sie mich sehen. Natürlich platzt sie herein. Natürlich reagiert sie so. Denn sie glaubt, dass ich der bin, der ihre Schuld vergeben kann. Sie ist der Mann mit dieser Riesenschuld. Sie ist der Mann mit den 500 Denaren Schuld. Der Mann, der 50 Denare schuldete, er hatte vielleicht noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, aus seiner eigenen Kraft die Schulden zurückzuzahlen. Doch der mit 500 Denaren, für den war klar, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Dieser Schuldenerlass, der hat mich gerettet. Aber die Wahrheit, was da in diesem Text drin steht, ist, keiner der beiden konnte das. Nicht der mit 50 und auch nicht der mit 500. Und dieses Eingeständnis, das braucht's von uns an Gott. In Epheser 2 steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet nicht auf menschliche Leistungen, sondern sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er zeigt, dass selbst die Pflichten, die er, die Simon als Pharisäer, als Gastgeber kennen und befolgen müsste, er es nicht schafft. Er hat es, warum auch immer, nicht für nötig gehalten oder vergessen, Jesus die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Ja, wir sind angewiesen auf Gottes Gnade. Die Sünderin, sie schafft's. Sie holt auf, was Simon versäumt hat. Aus Glauben heraus. Sie gibt Jesus die Ehre, die er verdient. Die tiefe Erkenntnis, wer Jesus ist, hat diese Auswirkung. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Und die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Jesus sieht ihre Sünden. Er erkennt sie als die Sünderin, die sie ist. Aber er sieht ihren Glauben, ihr Herz. Er vergibt ihre Sünden. Und die genau gleiche Möglichkeit hast auch du. Er bietet dir an, auch deine Sünden zu vergeben, wenn du an ihn glaubst, ihn als Gottes Sohn anerkennst, ihn annimmst. Und dafür sollen wir ihn rühmen. Dankbar für die Gnade, dankbar für die vergebene Schuld und Ruhm unserem Gott. Dankbar für seine Tat am Kreuz. Einen dankbaren Lebensstil voll Ruhm für Gott. Die Frage ist, leben wir aus dieser Gnade? Entspringt dieser erfahrenen Gnade maßlose Liebe? Ohne den Wunsch nach Gegen, maßlose Liebe, die da rauskommt. Und wir kommen zum ganz konkreten praktischen Teil. Welche Auswirkungen haben diese Perspektiven mit der Ehre der Tradition und der Gnade? Zur Ehre verpflichtet sind wir. Allein aus Ehrfurcht vor einem so großen Gott sind wir zur Ehre verpflichtet. Wir geben Gott die Ehre für seine Taten, seine Werke, seine Herrlichkeit. Einfach dafür, dass er der ist, der er ist. In Johannes 7, Vers 18 steht, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Wir suchen die Ehre Gottes. Von unten nach oben. Die Ehre kommt von uns an Gott. Gnade empfangen wir als Geschenk. Wir rühmen ihn, danken ihm für das, was er getan hat. In Lukas 7 steht, ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Von oben nach unten. Nicht, weil sie viel liebt, sind ihre Sünden vergeben. Nein, sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Von oben nach unten. Beides, Ehre, Tradition, aber auch die Gnade, das ordnet unser Verhältnis. Oben und unten. Wie leben wir das im Moment? Und jetzt kommen wir zurück zu meiner Faszination von Duellen. Im echten Leben sind Duelle um Ehre nicht so faszinierend. Schon mal in einer Diskussion gewesen, den Raum betreten und irgendwann hast du gemerkt, hier geht's nicht mehr um die Sache, hier geht's um die Ehre. Hier kämpfen zwei Menschen. Das ist manchmal richtig grausam. Und wie oft sind wir gewillt, unsere Energie in Duelle zu stecken mit anderem oder in unserem Kopf, wo es nur um diese Ehre und diese Tradition geht. Weil wir meinen, so ist es richtig und nicht anders. In Timotheus 1 steht dann, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen ablesen kannst. Wir verkennen bei so vielen Themen und Diskussionen und was uns beschäftigt, das, worum es wirklich geht, um Jesus. Es geht nicht um Gepflogenheiten, es geht nicht um meine Erwartungen, nicht um meine Traditionen, mein Ansehen, meine Freude, mein persönliches Glück, meine Selbstverwirklichung. Nee. Durch die Traditionen und den Blick auf die Sitten und Gepflogenheiten konnte Simon nicht sehen, wie hier maßlose Liebe passiert. Er hat gesehen, oh, Regelbruch. Aber was ein wunderschöner Moment. Lobpreis auf dem höchsten Niveau. Und wir stecken so oft in der Haut des Simon. Wir verpassen einen wunderbaren Jesus wirken zu sehen, wie er Leben verändert, weil wir zu versessen auf unsere Traditionen sind. Wenn ich mir anschaue, welche Themen in meinem Leben um mich herum stattfinden und welche stattfinden könnten, was ich persönlich schon Zeit und Energie in Diskussionen in meinem Kopf, aber auch mit anderen über die Art und Weise des Lobpreis geführt habe. Dabei geht es zuerst um Jesus, nicht das, was ich gerade brauche. Nicht das, was ich seit 30 Jahren mitbekommen habe in meiner Gemeinde. Es geht um Jesus, nichts anderes. Dankbarkeit und Ehre, Liebe zeigen. Wie oft hindern mich Sitten und Schubladen in meinem Kopf, Dinge zu tun, die Jesus wichtig sind. Ich gehe manchmal durch die Fußgängerzone und versuche, einen offenen Blick zu haben. Und da sitzen drei Jungs auf so einer Parkbank, trinken Energydrinks und irgendwas in mir sagt, boah, die drei sollten in den Gottesdienst kommen. Lad sie doch ein. Und ich sage, boah, die würden sich da nicht wohlfühlen. Drei arabische Jungs bei uns hier drin, die pöbeln auf so einer Parkbank sitzen. Wenn überhaupt, Gemeinde XY. Da, die sind da ein bisschen offener, können vielleicht so multikulturell, ein bisschen, weiß nicht. Ich glaube, bei uns, will ich nicht. Wer bin ich, Niklas Haas, dass meine Ansichten und Traditionen hier eine Rolle spielen? Wer bin ich, dass ich das entscheide? Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diesen Dingen, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Niklas, kämpf du den guten Kampf. Jage Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Jagen, Dinge fest im Blick behalten, ihnen hinterherrennen, nichts anderes. Gott hat den Plan, dass wir ein geheiligtes, untadeliges Leben führen. Zu seiner Ehre, zu seinem Ruhm. Aber schaut an, in welchen Themen wir uns manchmal befinden. Allein in einer Gemeinde, egal welcher. Quer durch die Bank, gesamte Christenheit. Kleidung, Musik, Sprache, wie rede ich, Anbetung, Lobpreis, Mitarbeiter, Geld. Das kann man sonntags nicht anziehen, das sollte man so sagen. Der Lobpreis hat so zu sein. Ruhe vor dem Gottesdienst oder nicht, Moderator hat so zu sein, Prediger so. Die übernehmen zu wenig Aufgaben, die übernehmen zu viel Aufgaben, so ein Wichtigtour. Macht ja alles. Geputzt gehört so, gekocht gehört so. Ein Blick für die Menschen haben, trotz unseren Konventionen. Und ich sage nicht, dass das keine wichtigen Fragen sind. Versteht mich nicht falsch. Es ist wichtig, wie wir Gottesdienst feiern. Es ist wichtig, wie wir reden. Es ist wichtig, was wir anhaben. Aber prüfen wir doch unsere Kämpfe, die wir kämpfen. Was sind die Früchte, die mir dieser Kampf bringt? In Jakobus 3, 17 und 18 habe ich nicht dabei, sage ich euch trotzdem, die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Was sind unsere Früchte? Was sind die Kämpfe, die du kämpfst? Was ist die Frucht daraus? Sind deine Themen die Themen, für die wir kämpfen sollten? Für die Jesus gesagt hat, dafür kämpf? Ich sage, es gibt dort draußen zahlreiche Kämpfe, die es allein deswegen auf die Liste schaffen, weil Jesus es gesagt hat. Jesus sagt in Matthäus, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Wie oft beschäftige ich mich mit Essen, meinem persönlichen, auch hier in der Gemeinde, wo auch immer. Und wie oft beschäftige ich mich damit, Hungernden Essen zu geben? Wie oft beschäftige ich mich mit Kleidung, was ich anhabe, wie ich dastehe? Wie oft damit, denen Kleider zu geben, die keine haben? Wie oft stoße ich mich an der Sprache im Gottesdienst? Wie oft spreche ich mit anderen über Jesus? Wie oft bin ich in Gefängnissen? Wie oft bin ich bei Flüchtlingen? Wie oft bin ich bei den Kranken? Ich glaube, wenn wir diese Kämpfe kämpfen, dann werden viele andere in den Hintergrund rücken und nicht diese Top-Stellenwert haben. Ich glaube, es war ein Kampf für die Frau, sich dorthin zu trauen, dorthin zu kommen, in das Haus des gerechtesten Gerechten, eines Schriftgelehrten. Denn was ist der Grund, warum sind wir hier? 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch die Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gottes Gnade, die in mir ist. Wir sind hier, um der Menschheit von Jesus zu erzählen, wie die Apostel, ihm dadurch Ehre zu geben. Erzähl davon, wie Jesus dein Leben verändert hat. Und ja, da bleibt nicht viel Ehre für uns übrig, wenn wir von der Gnade Gottes in unserem Leben erzählen. Aber es geht nicht um meine Ehre, nicht um mein Ansehen. Wir dürfen zu diesem Jesus kommen, ihm alles bringen, ihm Ehre geben. Elementar für alle deine Kämpfe bist du. Schau, was Gott in meinem Leben gemacht hat. Schau, wie Gott mir meinen Mann geschenkt hat. Schau, wie Gott mich aus dem tiefsten Loch der Pornografie rausgeholt hat. Ja, da war ich ganz unten, ja, mit allem, aber schau, wie mein Gott größer ist. Schau, wie ich geheilt wurde, schau, wie ich bewahrt wurde, schau, wie er mir Freunde geschenkt hat. Dankbarkeit für Gnade, Ehre ihm allein. Tief aus meinem Herzen sage ich, ich träume davon, Teil einer Gemeinde zu sein, die sagt, schön, dass du da bist. Egal wer du bist und wie du bist, erst einmal schön, dass du hier bist. Aber auch eine Gemeinde, über die ganze Stadt Ludwigsburg sagt, schön, dass es dich gibt, ETG in der Abelstraße 51. Schön, dass du hier bist. Zu jedem einzelnen Teil dieser Gemeinde soll gesagt werden, schön, dass du da bist, weil du mir gezeigt hast, wie unvorstellbar groß Gottes Gnade ist. Weil du mich besucht hast, als mir schlecht ging, weil du mir Kleidung gegeben hast, als ich gefroren habe, weil du mir Essen gegeben hast, als ich gehungert habe. Ich träume davon, Teil einer Gemeinde zu sein, die voll ist mit maßloser Liebe für Jesus. Drei Punkte waren heute Morgen wichtig. Jesus allein gebührt die Ehre. Aus Gnade allein bin ich sein Kind und das werde ich nie vergessen. Und drittens, kämpfe den guten Kampf. Amen. Wir möchten uns 2 Minuten Zeit nehmen. Zeit, um uns unsere Kämpfe anzusehen und unsere Zeiten mit Gott zu betrachten. Vielleicht anzuschauen, wo Gott etwas verändern möchte, worin er uns bestärken möchte. Ich schließe mit einem Gebet.